uns beten. Vater, wir danken dir für dieses große Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, dein Wort hören dürfen, dass du der Gott bist, der redet und der in unser Leben hineinwirken möchte. Aber wir beten auch, dass das Wort wirklich auch unsere Herzen berühren kann. Es geht nicht darum, Herr, was ich sage, sondern dass dein Wort die Frucht bringt, zu der du es gesandt hast. Und so bitten wir dich, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass wir das in unser Leben mitnehmen können, umsetzen können, damit du uns helfen kannst, ein Leben zu führen, das dich ehrt, wo du im Zentrum stehst und wo du verherrlicht wirst. Herr, schenk du Gnade für uns, zum Hören, mir zum Reden. Wir bitten um deinen Segen, Herr. Amen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem Mann, der ist vom Bodensee den Rhein entlang bis nach Lippetal, das ist nordöstlich von Dortmund, gelaufen. Das waren über 1000 Kilometer. Sagt ihr vielleicht, naja, was ist daran Besonderes? Das Besondere daran war, dass er eine Waschmaschine dabei hatte, die er auf einer Sackkarre den ganzen Weg mit sich geführt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Weg nicht so ganz einfach war. Er hat mit widrigen Wegen zu kämpfen gehabt, mit blutigen Füßen. Und so stand er hier und da vor der Überlegung, gehe ich überhaupt noch weiter? Und er stand vor der Überlegung, hier und da vielleicht ein bisschen abzukürzen oder zu mogeln. In Koblenz machte er Halt bei einem Kiosk, in welchem man auch Fahrscheine, Schifffahrscheine kaufen konnte. Und die Verkäuferin bat ihm Folgendes an. Von mir aus kannst du mit unserem Schiff fahren, für umsonst natürlich. Ich lade dich ein, dann hast du bestimmt 80 Kilometer gespart. Ich erzähle es auch nicht weiter, schlägt sie mir vor und lacht mich an. Oh, herzlichen Dank für das Angebot, aber ich laufe die Strecke komplett. Ich bin wieder fit und mir kommt es nicht darauf an, möglichst schnell fertig zu werden. Außerdem wüsste ich selbst darüber Bescheid, dass ich geschummelt hätte und dann hätte ich mir gegenüber ein schlechtes Gewissen. Gewissen. Und um dieses oder um das Gewissen geht es auch heute in dieser Predigt. Wir sind ja bei unserer Betrachtung des ersten Buches Mose bereits beim dritten Kapitel angekommen und neben der fortlaufenden Auslegung des Textes haben wir diesmal immer wieder Predigtthemen eingeschoben und heute ist das Thema Gewissen. Bevor wir beginnen, habe ich aber zunächst einmal ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass das Wort Gewissen in den ersten Büchern oder in den ersten Kapiteln der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Und je nach Übersetzung, ich habe dann mal nachgeschaut, finden wir das erste Mal das Wort Gewissen im Kapitel 20 und in manchen Übersetzungen auch erst noch viel später. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wie soll ich über das Gewissen predigen, wenn das in unserem Text doch eigentlich gar nicht genannt wird? Jetzt habe ich gestern einen Vortrag über Seelsorge gehört auf der Autobahn, wie wir nach Düsseldorf gefahren sind. Und da sagte der Herr Platte, das Wort Seelsorge kommt in der Bibel ja gar nicht vor, aber trotzdem machen wir das. Und so ist es vielleicht auch mit dem Gewissen, auch wenn es nicht immer vorkommt. Dennoch können wir das Gewissen auch entdecken und wir können das Gewissen auch schon in den ersten Kapiteln des Wortes Gottes entdecken. Wir werden das später sehen, wenn wir auf Adam und Eva dann nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte aber zunächst erstmal ein paar grundlegende Dinge mit euch anschauen. Was ist eigentlich das Gewissen? Woher kommt das Gewissen? Und dann, wie zeigt sich das Gewissen eigentlich? Und später werden wir dann sehen, wie wir mit einem unruhigen, schlagenden Gewissen umgehen können. Also beginnen wir mal damit, eine Definition für das Gewissen zu suchen. Was ist denn eigentlich das Gewissen und was macht das Gewissen? Um das rauszufinden, habe ich erstmal sämtliche Bibelstellen, in denen das Wort Gewissen vorkommt, erstmal rausgesucht und habe dann mal versucht, das ein bisschen zu ordnen.
Aber eine Bibelstelle ist mir ganz besonders ins Auge gefallen und das ist wahrscheinlich die Bibelstelle, die die meisten auch mit Gewissen in Verbindung bringen. Wir finden sie im Römerbrief im Kapitel 2 und da lese ich mal ab Vers 14. Paulus schreibt da, wenn nämlich die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Einen kurzen Blick in diesen Text. In diesem Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus über die Notwendigkeit des Evangeliums. Er will also deutlich machen, warum brauchen wir Menschen eigentlich das Evangelium? Und dann erklärt er, dass die Israeliten, die ja das Gesetz in schriftlicher Form haben, das Problem damit auch haben, dass sie das Gesetz nicht halten und das Gesetz übertreten. Und dann kommt natürlich immer wieder die Diskussion auf, ja, aber was ist denn mit den Menschen, die keine Bibel haben, die das Gesetz nicht haben? Und Paulus erklärt ihnen, ja, Gott hat auch diesen Menschen das Werk des Gesetzes in ihr Herz geschrieben und daher wissen sie auch, was moralisch gut oder schlecht ist. Und dann sagt er, wenn diese Menschen das Gesetz übertreten, dann haben sie auch ein Problem oder wenn sie gegen ihr Gewissen handeln, dann haben sie auch das Problem, weil sie dadurch auch verurteilt werden. Er sagt also, das Werk des Gesetzes ist in ihre Herzen geschrieben und sie werden schuldig, wenn sie nicht danach handeln. Und Paulus bringt zwei Beweise hierfür. Der erste ist der Beweis des Gewissens. Mein Gewissen klagt mich an, wenn ich etwas tue, von dem ich überzeugt bin, dass ich es nicht tun sollte. Und der zweite Beweis, den Paulus bringt, ist, wenn ich jemand anders sehe, der etwas tut, von dem ich weiß, was man nicht tun sollte, dann klage ich ihn an. Mir fällt es immer so auf, wenn ich Auto fahre, dann sehe ich doch Leute, die telefonieren beim Autofahren. Und ich sage, wie könnt ihr sowas machen? Und dann entdecke ich mich und ertappe ich mich, dass ich das Gleiche ja selbst tue. Und da sagt Paulus, du verurteilst die anderen, dadurch sprichst du dich selbst schuldig, weil du das Gleiche tust. Also die Aussage im Römerbrief kann uns helfen, zu verstehen, was das Gewissen ist. Paulus sagt, was auch ihr Gewissen bezeugt. Und da sehen wir, das Gewissen ist ein Zeuge. Korrekt übersetzt wird das griechische Wort als Mitwissen. Gewissen ist Mitwissen und meint speziell die eigene Mitwisserschaft in Bezug auf Unrecht und Schuld. Erinnert ihr euch noch, was dieser Waschmaschinenwanderer gesagt hat? Außerdem wüsste ich selbst darüber Bescheid, dass ich gemogelt habe. Ich weiß doch, was ich getan habe. Und das ist im Grunde die Aufgabe des Gewissens. Das Gewissen sagt mir selbst, was ich falsch gemacht habe. Da brauche ich gar keinen anderen dazu. John MacArthur schreibt, das Gewissen ist die angeborene Fähigkeit, Recht und Unrecht beurteilen zu können. Jeder hat ein Gewissen. Das Gewissen fleht uns an, das zu tun, was wir für Recht halten, und es hält uns davon zurück, das zu tun, was wir für Unrecht halten. Es ist eine menschliche Fähigkeit, die unser Tun und Denken im Licht des höchsten von uns erkennbaren Maßstabs beurteilt. Und dabei müssen wir nochmal berücksichtigen, dass das Gewissen ist nicht gleich das Gesetz, das Gott gegeben hat. Wir haben ja in unserem Staat eine Gewaltenteilung. Wir haben die gesetzgebende Gewalt und wir haben die richterliche Gewalt. Und ähnlich ist es auch mit dem Gewissen. Gott hat ein Gesetz gegeben, sei es in schriftlicher Form. Wir lesen die Gebote in dem Wort Gottes. Er hat es aber auch gegeben in unser Gewissen hinein. Das komplette Werk des Gesetzes ist in unser Herz hineingegeben worden. Das ist die gesetzgebende Gewalt. Und die richterliche Gewalt ist zum Beispiel auch das Gewissen, dass es uns nämlich anklagt, verurteilt und gegen uns zeugt. Und so können wir das Gewissen schon einmal verstehen. Jetzt haben wir geschaut, was ist das Gewissen? Wir haben versucht, es zu definieren, zu beschreiben. Aber lasst uns als Zweites darüber nachdenken, woher kommt eigentlich das Gewissen? Warum haben wir Menschen denn eigentlich ein Gewissen? Und die Antwort erhalten wir bereits im ersten Kapitel der Bibel. Kapitel 1, Vers 27, ein ganz bekannter Vers, der aber nichts über das Gewissen erstmal direkt sagt, aber dennoch können wir da lesen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er sie. Die Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat und dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind, ist der Grund dafür, dass wir ein Gewissen haben. Wir haben ein Gewissen, weil Gott uns als moralisches, verantwortliches Wesen erschaffen hat. Das unterscheidet uns von den Tieren. Schon von Anfang an wusste der Mensch um Gott und um die moralischen Maßstäbe Gottes. Bei Armin Mauerhofer habe ich Folgendes dazu gefunden. Die Bibel beschreibt Gott als heiligen, gerechten Herrn aller Dinge. Er ist es, der von allem Anfang an Maßstäbe setzte, indem er dies, was er geschaffen hat, als sehr gut beurteilt. Das Prinzip der Moralität ist demzufolge in Gott selbst begründet. Als Abbild Gottes ist der Mensch somit verantwortlich, ein verantwortliches moralisches Wesen, das die Konsequenzen für sein Handeln tragen kann und muss. Der Grund, warum wir ein Gewissen haben, ist die Tatsache, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes erschaffen wurden. Das Gewissen hilft uns, als moralische, vor Gott verantwortliche Wesen zu leben. Nach der Herkunft des Gewissens möchte ich mit euch mal einige Zustände des Gewissens betrachten. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mal versucht, alle Bibelstellen zu gruppieren und habe dann versucht zu entdecken, wie oder in welchen Zuständen wird denn eigentlich das Gewissen beschrieben. Und ich habe vier verschiedene Zustände gefunden und das erste ist auch gleichzeitig das Beste. Das ist ein ruhiges und gutes Gewissen. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 23, Vers 1, Lukas schreibt das über Paulus. Da sah Paulus den Hohen Rat eindrücklich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und Menschen. Also Paulus nennt hier oder spricht von sich selbst als einem Menschen, der sehr stark auf sein Gewissen achtet und dass er sich darum bemüht, sein Leben so zu leben, dass sein Gewissen ruhig ist oder gut ist, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Wer von euch hat einen Hund zu Hause? Bellt er manchmal? Also ich will mal versuchen, das Gewissen mit einem Hund zu vergleichen. Und ein guter Hund, der bellt dann, wenn Gefahr droht. Eigentlich ein Wachhund. Das gute Gewissen ist mit einem Wachhund zu vergleichen. Er ist wachsam, aber er ist dennoch ruhig. Und das sollte im Grunde das Ziel sein des Gewissens. Der Hund ist da, aber es ist gut, wenn er nicht bellt, wenn keine Gefahr besteht. Wir kommen dann nochmal später zu anderen Beispielen. Die zweite Zustand des Gewissens finden wir an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel im 2. Samuel Kapitel 24, Vers 10. Da wird über David Folgendes gesagt. Nachdem aber David das Volk hatte zählen lassen, schlug ihm das Gewissen. David hatte etwas getan, von dem er wusste, dass es gegen Gottes Willen war. Und nachdem er das getan hatte, dann fing das Gewissen an und schlug ihn. Ne? Oder Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 9. Als sie das aber hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zum Geringsten Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand, auch. Hier hat Jesus die Menschen überführt, dass sie Sünder sind, und ihr Gewissen hat es ihnen bezeugt. Und das Gewissen war dann diejenigen, die die Menschen auch überführt hatte. Sie wurden von ihrer eigenen Schuld durch das Wort des Herrn und durch das Gewissen überführt, weil das Gewissen sagte ihnen, ihr habt doch auch nicht immer alles richtig gemacht oder ihr seid ja noch viel schlimmer als diese Frau. Wenn wir das wieder mit einem Hund vergleichen, dann ist dieses Mal der Hund aufgeweckt. Er wittert Gefahr, er bellt, er schlägt an. Und diesmal ja mit gutem Grund, weil es ist ja auch Gefahr da. Ne? Ein drittes Merkmal des Gewissens ist, dass es gewissenlos oder dass der Mensch gewissenlos sein kann. Wir lösen in Sprüche 11, Vers 9. Mit seinem Mund richtet ein gewissenloser Mensch seinen Nächsten zugrunde. Und wenn wir dann die Schrift betrachten und sehen, wir haben ja gehört, eigentlich gibt es gar keine gewissenlosen Menschen. Denn wir haben ja das Gewissen von Gott durch unsere Schöpfung mitbekommen. Ein gewissenloser Mensch ist aber jemand, der im Grunde sein Gewissen getötet hat, der nicht mehr auf sein Gewissen gehört hat, der nicht mehr auf die Stimme gehört hat, sondern es bewusst niedergehalten, ertränkt hat. Es gibt manche Hunde, die haben irgendwann mal aufgegeben. Die bellen nicht mehr. Da kommt der Einbrecher rein, sie gucken ihn treu an, aber sie halten es nicht für nötig zu bellen. Ne? Ähnlich ein gewissenloser Mensch. Das Gewissen meldet sich nicht mehr. Und wenn er die größte Schuld begeht, es ist tot. Er ist das Gewissen los. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, ein schwaches Gewissen. Paulus behandelt das ausführlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 8. Es handelt sich dabei, und er hat dabei das Beispiel Essen von Götzenopferfleisch. Das betrifft uns ja überhaupt nicht. Ich habe dann mal versucht, ein anderes Beispiel zu finden. Aber es handelt sich hier um Menschen, deren Gewissen sie anklagt, obwohl sie gar keine Schuld begangen haben. Das gibt es auch, dass Menschen übersensibel sind oder um Menschen mit einer ungenügenden Erkenntnis Gottes. Manchmal sind sie auch erzogen worden, bestimmte Dinge zu tun, und sie denken, sie dürften etwas nicht tun, und dabei sagt das Wort Gottes etwas anderes. Ich hoffe, ich trete hier niemandem zu nahe, wenn ich dieses Beispiel bringe. Das Wort Gottes lehrt, dass Eheleute sexuellen Umgang miteinander haben dürfen. Sexualität in der Ehe ist gut. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit immer wieder gehört. Jetzt gibt es Menschen, die wurden seit ihrer frühesten Kindheit gelehrt, dass Sexualität etwas Unreines ist und dass man nur sexuelle Gemeinschaft in der Ehe haben kann, um Kinder zu zeugen zum Beispiel. Und wenn es dann anders ist, dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Und das würde die Bibel hier zum Beispiel als schwaches Gewissen dann auch beschreiben. Wenn wir das wieder mit dem Hund vergleichen, dann ist es ein Hund, der ständig bellt, der überhaupt nicht ruhig ist. Da kommt der Briefträger, den er seit 10 Jahren kennt, und immer wieder fängt er an zu bellen. Er weiß doch, da ist keine Gefahr, das ist ein lieber Kerl, der Briefträger, der bringt doch gute Sachen, aber trotzdem fängt er immer wieder an zu bellen. So, jetzt haben wir einige Dinge angeschaut, wie das Gewissen sein kann. Ein gutes, ruhiges Gewissen, ein anklagendes Gewissen, aber auch, wie gesagt, ein schwaches oder sogar ein totes Gewissen. Wir können das Ganze bisher wie folgt zusammenfassen. Das Gewissen ist das von Gott gegebene geistliche Organ, welches mithilft, meine moralische und sittliche Verantwortung gegenüber Gott und anderen Menschen wahrzunehmen. Dabei warnt es mich, wenn ich im Begriff bin, etwas zu tun, was ich als moralisch verwerflich erkannt habe, und es klagt mich an, wenn ich etwas getan habe, was ich als moralisch verwerflich ebenso erkannt habe. Ich möchte nun im zweiten Teil die Frage beantworten, wie können wir denn eigentlich mit einem unruhigen oder anklagenden oder strafenden Gewissen umgehen? Wie können wir denn so ein Gewissen, das sagt, du hast gegen Gott gesündigt, du hast gegen Menschen gesündigt, wie können wir denn damit umgehen, wie können wir es denn wieder loswerden? Eine der Hauptlehren der Heiligen Schrift besteht darin, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und dass jeder Mensch in seinem Leben ja nicht nur einmal gegen Gott sündigt, sondern das oft tut. Es ist also keiner, der sagen kann, ich habe noch nie gegen Gott gesündigt oder ich habe auch noch nie gegen andere Menschen gesündigt. Und somit gehe ich davon aus, dass jeder, der hier ist, das schon mal erlebt hat, dass das Gewissen ihn angeklagt hat, weil er oder sie gegen Gott gesündigt hat oder gegen andere Menschen oder beides zusammen. Wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, klagt uns das Gewissen an, es wird unruhig, es schlägt. Kannst du dich an so eine Situation in deinem Leben erinnern? Ich kenne ganz viele Situationen, von meiner frühesten Kindheit bis in dieses Alter hinein. Ich erlebe das immer wieder, dass das Gewissen spricht, dass es ermahnt, dass es anklagt. Ich möchte mit euch nun mögliche Reaktionen auf so ein anklagendes Gewissen anschauen. Und das möchte ich versuchen, im Kontext der ersten drei Kapitel der Bibel auch zu tun und speziell ja, damit mit euch zu betrachten, wie haben denn Adam und Eva auf so ein anklagendes Gewissen reagiert. Was kann ich tun, wenn mein Gewissen schlägt, wenn mein Gewissen mich anklagt? Als Adam und Eva sündigten, lernten sie zwei neue Dinge in ihrem Leben kennen, die sie vorher nicht kannten. Erstens Schuld und zweitens Scham. Sie erkannten, dass sie gegen Gott gehandelt hatten, das Gebot Gottes übertreten hatten und dass sie nicht rein sind. Sie haben also auf der einen Seite Schuld. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe gegen ein Gebot übertreten. Und als zweites die Erkenntnis, ich bin nicht rein, ich bin unrein. Also Schuld und Scham. Und wir wollen einmal sehen, was haben denn Adam und Eva dagegen unternommen? Wie haben sie eigentlich reagiert? Und als zweites, wie hat Gott denn reagiert? Was hat Gott getan? Und das Erste, was ich entdecke, finde ich in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8. Und Adam und Eva hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Die erste Reaktion, die ein schlechtes Gewissen hervorrufen kann, ist schnell versteck dich. Nichts wie weg hier, nichts wie weg von Gott in diesem Zusammenhang. Wisst ihr, wer die ersten Flüchtlinge waren? Adam und Eva. Nachdem sie gesündigt hatten, flüchteten sie. Sie zogen sich weg. Sie flüchteten vor Gott. Der Schuldige versucht, seine Schuld zu bedecken. Er versucht, seine Schuld ja nicht vor Gott zu bringen. Man zieht sich grundsätzlich erst einmal zurück. Als der König David mit Bathseba Ehebruch begangen, da wollte er auch seine Schuld verschleiern, er wollte sie bedecken. Sie sollte nicht ans Licht kommen, keiner sollte davon erfahren. Und da war ihm jedes Mittel recht dazu. Da musste halt noch ein Mord dazukommen, damit dieser Ehebruch bloß nicht ans Licht kommt. Auch mir fällt es sehr schwer, über Schuld zu sprechen. Ich versuche das lieber zu verdecken. Es fällt mir wirklich schwer, jemandem zu sagen, ich habe gegen dich gesündigt. Ich versuche mich eher auch lieber zurückzuziehen. Ich mag es nicht, wenn das jemand sieht. Dann schäme ich mich ja auch, wenn die Leute wissen, was ich getan habe. Eine ganz normale menschliche Reaktion, die wir heute haben, wenn wir von Schuld in unserem Leben wissen. Und genauso handeln hier Adam und Eva auch gegenüber Gott. Und das ist auch eine Reaktion, die ich eigentlich immer wieder auch von Menschen beobachte. Man will da nicht, dass, dass Gott das sieht. Aber das wissen wir ja auf der anderen Seite. Gott weiß alles. Laut Psalm 139 könnten wir so weit fliehen, wie wir wollten. Gott weiß das alles. Gott kennt das alles. Wir können uns vor Gott nicht verstecken. Aber habt ihr das schon mal in eurem Leben auch beobachtet, wenn ihr gesündigt habt, wenn ihr wusstet, da ist Schuld in meinem Leben, dass ihr von Gott weggegangen seid, dass ihr nicht gerade Lust hattet, Bibel zu lesen und vielleicht auch lieber mal von der Gemeinde weggeblieben seid? Ich denke, das ist eine Reaktion, die man auch immer wieder sehen kann. Eine Möglichkeit der Flucht besteht darin, Gott, ja, vor Gott zu fliehen, aber auch vor Gott zu leugnen. Und ich frage mich, ob nicht viele Menschen, die Gott leugnen, das als Lösungsweg gesucht und gefunden haben, mit einem schlechten Gewissen umzugehen. Nietzsche sagt, Gott ist tot. Ja, wenn Gott tot ist, wenn es keinen Gott gibt, dann bin ich ja auch niemandem verantwortlich. Dann habe ich ja auch Gottes Gebot gar nicht übertreten, oder? Und so kann das eine Möglichkeit sein, ja, eine Lösung zu suchen, ja, mit einem Gewissen umzugehen, das unruhig ist. Weg von Gott, Gott gibt's gar nicht. Wir hatten ja in den letzten Wochen mehrmals über das Thema Evolution gesprochen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Evolution eine Leugnung der Schöpfung und somit eine Leugnung des Schöpfers. Und in der Konsequenz eine Leugnung der Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber Gott. Eine schöne wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Begründung, warum ich ja gar nicht vor Gott verantwortlich bin. Also das ist eine Möglichkeit, wie man umgehen kann, könnte, mit einem schlechten Gewissen. Aber eine Lösung ist das wirklich nicht. Es ist keine Lösung, vor Gott wegzurennen. Wer vor Gott wegläuft, der bleibt in der Finsternis. Schauen wir uns eine zweite Möglichkeit an, wie Adam und Eva versucht haben, mit dieser Schuld umzugehen. Ein zweiter Versuch, das Gewissen zu beruhigen, besteht in dem Versuch, die Schuld zu leugnen oder andere zu beschuldigen. Ich war es doch nicht. Meine Frau war es. Nein, sagt sie, die Kinder waren es. Und die Kinder sagen, nee, nee, der Lehrer war es. Und der Lehrer sagt, nee, Gott war's. Also man versucht immer, die Schuld bei anderen abzuladen. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich. Kapitel 3, Vers 12, erstes Buch, Mose. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und die Frau sprach, und Gott sprach zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Na, man versucht die Schuld nicht bei sich selbst zu finden, sondern, bitteschön, ich habe hier jemanden, der ist dafür verantwortlich. Ich karikaturiere, Kati, das ist ein schwieriges Wort, karikaturiere, ist das richtig? Gut, ihr wisst, was ich meine. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Ich mache eine Therapie. In meiner Stadt gibt es einen Berater, der kann mir sicherlich helfen. Ich erzähle ihm von meiner Schuld und meiner Scham und seine Lösung könnte folgendermaßen aussehen. Ach, lieber Herr Weinbach, sagt er, Sie sind doch nicht schuld. Schuld sind Ihre Eltern. Die haben Sie so erzogen. Sie können doch nichts dafür, dass Sie ein vorgeburtliches Trauma haben. Es gibt keine Schuld. Sie haben keine Schuld. Es gibt diesen Lösungsansatz, der die Schuld immer bei dem anderen sucht, wo man nicht selbst verantwortlich ist. Bei den Eltern, den Geschwistern, dem Lehrer, dem Staat, der Frau und wirklich sogar bei Gott. Du hast mich doch so erschaffen, also bist du dafür verantwortlich, wie ich handle. Diese Reaktion sehen wir, wie gesagt, schon bei Adam und Eva nach dem Sündenfall. Und man meint bei manchen Therapeuten, als wären Adam und Eva schon bei modernen Therapeuten gewesen. Oder die modernen Therapeuten haben es hier von Adam und Eva gelernt. Und es geht ja dann oft noch weiter. Wenn wir Hilfe suchen. Dann sagen uns die Menschen und die modernen Propheten, Schuld, das ist doch nur etwas, was in ihrem Kopf besteht. Die Enge haben sie durch ihre Erziehung bekommen, vielleicht durch ihre Gemeinde. Sie sollten nicht so oft in der Bibel lesen, dann wird sich ihr Gewissen auch beruhigen. Man muss den Menschen von seinem bösen Gewissen befreien, dann geht es ihm besser. Aber das ist keine wirkliche Lösung, auf das Gewissen einzuschlagen, es tot zu prügeln oder andere Dinge zu tun. Jane Alpert oder Alpert war eine radikale Aktivistin in den 60er Jahren. Die musste wegen Bombenanschlägen eine Haftstrafe absitzen. Und während dieser Haftstrafe hat sie eine Therapie gemacht und sie schreibt dann: Schließlich habe ich viele Jahre mit Therapie zugebracht, in der ich lernte, mich selbst und andere zu verstehen, ihnen und mir zu vergeben und sie und mich zu tolerieren. Das war ihr Lösungsansatz, aber da ist nichts von eigener Schuld. Ja, ich muss den anderen vergeben, weil ich eine Bombe geworfen habe. Also da sieht man, wie pervers manche Lösungen sogar sind. Die eigene Schuld leugnen oder andere zu Schuldigen zu machen, ist auch keine Lösung. Ein drittes, was ich bei Adam und Eva entdeckt habe, als die ersten Menschen das erste Mal das Gebot Gottes übertraten, heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist eine wunderbare Beschreibung für ein aktives Gewissen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan. Und genau das ist ja auch die Aufgabe des Gewissens, die Augen aufzutun, dass wir innerlich erkennen, da habe ich etwas getan, was nicht in Ordnung ist. Sündenerkenntnis zu haben. Ich habe gegen Gott und gegen andere Menschen gesündigt. Und als Adam und Eva das erkannten, machten sie sofort etwas. Da heißt es, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sofort taten die beiden etwas gegen ihre Schuld und ihre Scham. Sie wollten das bedecken, sie wollten es zudecken. Ein dritter Versuch neben Flucht und Schuldzuweisung anderer besteht darin, selbst etwas gegen das schlechte Gewissen zu tun. Und dabei sind wir übrigens sehr, sehr kreativ. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie könnte das zum Beispiel gehen? Ich möchte eins vorwegnehmen, wenn wir vor Gott flüchten, dann haben wir keine echte Möglichkeit, Schuld und Scham loszuwerden. Eine häufige Reaktion des Menschen besteht dann darin, Alternativen zu suchen, um das schlagende Gewissen irgendwie zu beruhigen. Wenn ich vor Gott weglaufe, brauche ich eine Ersatzlösung. Und da sind die Menschen, wie gesagt, sehr kreativ. Ich möchte vorsichtig Folgendes behaupten. Jede Religion ist der Versuch des Menschen, aus eigenen Möglichkeiten zu Gott zu kommen und Gott zu gefallen. Aber noch mehr, die Religion ist mit der Religion versucht der Mensch, das schlagende Gewissen irgendwie zu beruhigen. Man sucht eine Ersatzmöglichkeit, wenn man sie nicht von Gott bekommt. Laufe ich weg vor Gott, dann brauche ich eine Ersatzreligion. Und genau das taten im Grunde Adam und Eva auch. Sie hatten Schuld und Scham in ihrem Leben entdeckt und nun taten sie etwas, um diese Schuld und Scham zu bedecken. Ich kenne viele Menschen, oder wenn man sich mit Menschen unterhält, die sagen mir dann immer, ich bin doch eigentlich gar kein so schlechter Mensch. Ich tue doch auch viel Gutes. Ich bin doch auch religiös. Ich glaube doch auch an irgendeinen Gott. Und man versucht zum Beispiel durch Religiosität diese Schuld und Scham, die man hat, zu bedecken. Natürlich ist nicht alle Religion nur um Schuld und Scham zu bedecken, aber es ist eine Auswirkung auch davon, dass man diesen Wunsch hat, doch irgendwie zu Gott zu kommen und Man tut es zum Beispiel durch gute Werke. Man hält die Gesetze der Religion ein, man versucht es zumindest. Oder man hat religiöse Übungen, kommt in Ekstasezustände oder hat Visionen und meint so, den Weg zu Gott zu finden. Anderen machen sich auf Pilgerwege und finden da oder meinen, sie finden da zu sich selbst oder ihre innere Ruhe. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die versuchen, ihr Gewissen ruhig zu stellen, es zu übertönen, sei es durch Betäubung, sei es durch Ablenkung. Natürlich nicht nur durch Alkohol oder durch Drogen, aber das gibt es auch. Manche auch durch Arbeit und Musik. Ne? Wenn ich mich den ganzen Tag berieseln lasse, dann hilft mir das, dass ich nicht mein Gewissen immer anklopfen höre. Und trotzdem kommt es dann wieder durch. All das sind vielleicht Möglichkeiten, Schuld und Scham loszuwerden, ein unruhiges Gewissen endlich zur Ruhe zu bringen. Aber es ist auch keine Lösung, es ist keine echte Lösung. Die wollen wir uns jetzt anschauen. Die gute Nachricht, das Evangelium, besteht darin, dass Gott eine Lösung für dieses Problem des unruhigen Gewissens anbietet. Gott hat eine Lösung gegen Schuld und Scham. Ja, Gott selbst ist die Lösung. Er ist nicht das Problem, wie es manche Psychologen heute sagen. Nein, das Problem bin ich, sind wir. Aber Gott ist und Gott hat eine Lösung. Wenn du unter einem unruhigen, anklagenden Gewissen leidest, es gibt eine Lösung. Das ist das Evangelium. Es besteht nämlich darin, dass Gott etwas dagegen tut, Gott etwas dagegen anbietet. Einen Menschen nachhaltig von einem unruhigen, anklagenden Gewissen zu befreien, das kann nur Gott. 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das ist das Evangelium. Gott bekleidete Adam und Eva. Gott bedeckte ihre Schuld und Scham. Adam und Eva hatten sich ja vorher selbst diese, ich sag mal, Öko-Klamotten gemacht aus irgendwelchen Pflanzen. Aber die konnten ihnen nicht helfen. Die konnten ihnen nicht helfen. Was tat Gott? Er gab ihnen Felle. Um Adam und Eva zu bekleiden, musste Blut fließen. Es musste ein Tier sterben, damit die Schuld und die Scham wirklich bedeckt werden konnte. Und so ist es auch heute noch. Schuld und Scham kann nur dann gereinigt werden, bedeckt werden, wenn Blut fließt. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Ohne Blut gibt es kein reines Gewissen. Lasst uns mal jetzt einen Sprung machen ins Neue Testament, in den ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 5. Und dann wollen wir uns anschauen, wie können wir denn ein ruhiges Gewissen bekommen? Wie können wir ein anklagendes Gewissen loswerden? 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so führen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der erste Schritt, das unruhige Gewissen loszuwerden, besteht darin, Schuld und Sünde anzuerkennen. Zunächst einmal zu sagen, ja, ich habe gesündigt. Wenn das Gewissen anklagt, dann ist es, wie wir das vorhin gesehen haben, und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem eigenen Leben, dass wir uns verteidigen. Wir suchen immer Gründe, warum wir nicht verantwortlich sind. Ich bin doch nicht verantwortlich dafür. Und das ist der Punkt, den wir erstmal lernen müssen, zu sagen, ja, ich bin wirklich verantwortlich dafür, was ich getan habe. Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wie schwer ist dieser Schritt manchmal, ne? Dahin zu kommen, zu sagen, ja, ich bin es gewesen, ich bin schuldig. David kann aus eigener Erfahrung schreiben, Psalm 32, Vers 3, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. David beschreibt es sehr treffend, wie es ihm erging, als er es verheimlichen wollte, dass er es nicht zugeben wollte, dass er schuldig ist. Der zweite Schritt besteht darin, Gott und auch Menschen die Sünde und Schuld zu bekennen. Die Lösung ist also nicht, vor Gott wegzurennen, Gott zu leugnen, sondern sich ihm vielmehr auszusetzen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekennen bedeutet, das Gleiche zu sagen wie Gott, dem Urteil Gottes zuzustimmen. Bekennen bedeutet, sich nicht zu verteidigen, sich nicht zu entschuldigen, sondern dem Gewissen und Gottes Wort zuzustimmen. Ja, du hast recht, ich habe es getan. Ohne Aber. Aber ich konnte ja nicht anders. Aber der andere hat mich ja dazu gereizt. Nein. Bei sich stehen zu bleiben und sagen, ich habe es getan, ich bin dafür verantwortlich, ich habe es bewusst und willentlich getan und ich trage dafür auch die Verantwortung. Psalm 32, Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Gott vergibt. Aber die Frage ist, wie vergibt er? Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Na, hier haben wir wieder das Blut. Nicht das Blut eines Tieres, sondern das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott reinigt uns von Schuld und Scham durch das Blut seines einzigen, seines geliebten Sohnes. Der Herr Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit er Schuld sühnt. Und das ist auch das Mittel, um unser Gewissen zu entlasten, um unsere Schuld wegzunehmen und dadurch dann auch das Gewissen zu reinigen. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit erfordert Strafe für Schuld und Sünde. Gottes Gebote spiegeln seine Reinheit und Heiligkeit wider und jede Übertretung ist daher eine Sünde gegenüber Gott. Und daher kann Gott nicht einfach so sagen, ach, es war nicht so schlimm oder schwamm drüber oder irgendwas, ich liebe dich doch. Nein, seine Heiligkeit erfordert, dass Sünde getilgt wird. Und unsere Sünde kann nur getilgt werden durch das Opfer Jesu Christi auf Golgatha. Er musste sterben, nicht weil er eine Übertretung begangen hatte, sondern er starb stellvertretend, um deine und meine Schuld zu sühnen und damit Versöhnung mit Gott zu ermöglichen. Oder um es auf das heutige Thema zu beziehen, damit wir ein reines Gewissen bekommen können, damit unser Gewissen reingewaschen werden kann. Wenn wir also unsere Schuld einsehen und bekennen, dann ist das Blut Jesu Christi sowohl das Mittel als auch der Beweis für unsere Sündenvergebung und die Reinigung unseres Gewissens. Ich möchte nochmal John MacArthur zitieren, ein etwas längerer Abschnitt. Unsere Sünden werden ihm zugerechnet und er bezahlte für die Sünden, er bezahlte die für die Sünden angekündigte Strafe. In umgekehrter Weise wird uns, die wir glauben, seine vollkommene Gerechtigkeit zugerechnet. Da die Schuld aller unserer Sünden durch seinen Tod gänzlich getilgt wurde und seine makellose Gerechtigkeit uns zugerechnet wird, erklärt uns Gott für nicht schuldig und nimmt uns als völlig gerecht an. Das ist die Lehre der Rechtfertigung. Das Wichtigste ist, jedes Mal, wenn unser eigenes Gewissen uns erbarmungslos verurteilen will, spricht das Blut Jesu Christi Vergebung zu. Christi Versöhnung erfüllte alle Forderungen der Gerechtigkeit Gottes völlig. Deshalb ist Vergebung und Barmherzigkeit denen sicher, die Christus in demütigem, bußfertigem Glauben aufnehmen. Wir akzeptieren die Verantwortung für unsere Sünde und glauben Gott auch, dass durch den Tod Christi unsere Sünde vergeben ist. Wir bekennen unsere Sünde, damit unser Herr unser Gewissen reinigen und uns Freude schenken kann. Und nun zitiert er Hebräer 9, Vers 14. So kann das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Mit anderen Worten, unser Glaube macht unserem Gewissen klar, dass wir durch das kostbare Blut Christi begnadigt wurden. Das ist das Evangelium. Gott hat eine Lösung für ein unruhiges Gewissen. Gott hat eine Lösung für unsere Schuld, für unsere Scham. Er hat eine Lösung gegen alle unsere Übertretungen. Gott hat ein Mittel gegen ein anklagendes, beißendes und unruhiges Gewissen, das Blut Jesu Christi, der Herr Jesus Christus. Nicht Flucht, nicht Schuldzuweisung an andere, nicht irgendwelche eigenen Lösungen, um mit diesem Gewissen, mit einem anklagenden Gewissen zurechtzukommen, sondern Gott selbst hat etwas getan. Er sandte seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung bekommt, damit Schuld und Scham weggenommen werden kann und das Gewissen gereinigt werden kann. Als wir gestern auf dem Weg nach Düsseldorf waren, hörte ich, wie gesagt, einen Vortrag von Eberhard Platte und er sprach über Vergebung. Und er sprach davon, dass sie in Gefängnisse gehen und den Menschen dort das Evangelium weitergeben. Dass sie sagen, eine Frau fragte, warum kommt ihr hierher? Und er sagte, um euch das Evangelium, die gute Botschaft zu bringen, die gute Botschaft von der Vergebung der Sünden. Und dann las er diesen einen Vers vor, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Und eine Frau fragte ihn, ja, ist das wirklich so? Und er sagte, lies es. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Zählt das auch für mich? Lies es wieder. Zählt es auch bei Mord? Lies es wieder. Zählt es auch bei vielen Morden? Lies es wieder. Und das ist das Evangelium, das uns Gott gibt. Es gibt nur ein Mittel gegen ein anklagendes, gegen ein beißendes Gewissen. Das ist das Blut Jesu Christi. Dafür ist er gekommen, dafür ist er gestorben, um Sünder wie uns selig zu machen, um Schuld zu vergeben, auch um Gewissen zu reinigen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wollen wir noch mal beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du wirklich auch am Kreuz gestorben bist, nicht weil du ein Verbrecher warst, sondern weil wir solche Verbrecher sind, weil wir gesündigt haben, weil wir Schuld auf uns geladen haben und weil unser Gewissen uns anklagt und es gibt keine Möglichkeit, aus uns heraus dieses schlechte Gewissen loszuwerden. Und da danken wir dir, dass du gekommen bist und dass du ein Opfer gebracht hast, das vollkommen genügt, um alle unsere Schuld, um alle unsere Sünde zu tilgen, um uns gerecht zu sprechen und vor dem Vater gerecht darzustellen. Wir danken dir für diese große Gnade, für dieses Opfer, das du gebracht hast, und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Du bist wirklich würdig, Ruhm, Ehre und Anbetung zu empfangen, denn du hast dein Leben gegeben, hast es am Kreuz, ja, am Kreuz hast du geblutet und bist gestorben. Wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Erlösung durch dein Blut. Amen.